ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Susanne Daubner.
Schönen guten Abend zu später Stunde. Willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Wenn wir heute 33 Jahre zurückblicken, dann sehen wir vor allem Bilder der Hoffnung. Hoffnung und Zuversicht, das zusammenwachsen könnte, was einst brutal getrennt worden war. Und wenn morgen in Hamburg dieser einst euphorisch begangene neue gemeinsame Weg gefeiert wird, dann sind da auch viele gute Nachrichten. Renten in Ost und West auf einem Niveau, die Löhne in immer mehr Branchen gleichen sich langsam an. Doch weil das lange nicht so war, ist neues Misstrauen entstanden, das vor allem jene politischen Kräfte für sich zu nutzen wissen, die keine Lösungen anbieten, sondern nur weitere Ängste schüren. Und so war das Gespräch, das ich heute vor der Sendung mit dem Bundespräsidenten führen konnte, ein nachdenkliches. Das Interview gleich, zunächst Christian Stichler mit einem Versuch der deutsch-deutschen Zwischenbilanz nach 33 Jahren.
Nirgendwo sonst wurde die deutsche Einheit so oft gefeiert wie hier in Hamburg. Das Volksfest zum Tag der deutschen Einheit macht hier schon zum dritten Mal Station, nach 1991 und 2008. Aber sind wir inzwischen wirklich eins geworden?
Ich habe schon gemerkt, dass Norddeutschland und Süddeutschland unterschiedlich sind, aber bei West- und Ostdeutschland weiß ich jetzt nicht so genau, ob es da einen Unterschied gibt oder nicht.
Ja, also außer im Geschichtsunterricht, finde ich, spürt man davon dem Unterschied nicht viel.
Wir sind ein Land und wir haben keine Trennung mehr zwischen West und Ost. Und warum es dann noch einen Beauftragten für Ostdeutschland gibt, ist mir völlig schleierhaft.
Ich glaube, es gibt momentan wichtigere Themen und Themen, die die Gesellschaft wirklich gerade teilen. Und da ist das einfach nur eine Ablenkung von den wirklichen Themen.
Wir sind wieder ein Deutschland. Wir sind zusammengewachsen. Es gibt aber immer noch die Unterschiede zwischen Ost und West, gerade auch was das Einkommen angeht.
Der Zustand der Einheit, nicht nur eine Frage des Einkommens. Ein Blick auf den Büchermarkt genügt. Es gibt viel neuen Stoff für die Diskussion um das Lebensgefühl in Ost und West. Schwindendes Vertrauen in die Demokratie, hoher Zuspruch für extreme Parteien. Dirk Oschmanns provokantes Buch »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung« hat die Debatte neu befeuert. Historiker Ilko Sascha Kowalczuk sagt, wenn die Zukunft unsicher wird, verklärt sich für viele die Vergangenheit.
Gestern war deshalb immer alles besser, weil man wusste, wie das gestern funktionierte. Und das ist die große Stunde der Extremisten und Populisten. Und das erleben wir weltweit, in Deutschland und in Ostdeutschland eben besonders.
Für viele im Osten ging mit der DDR auch vertrautes Terrain für immer verloren. Nun all die neuen Ängste, Globalisierung, Digitalisierung, Klimakrise. Wer ist hier Ostdeutsch und wenn ja, wie viele, fragt die Soziologin Sabrina Zajak und kommt zu eindeutigen Antworten.
66% der Bevölkerung, die sich selbst stark als Ostdeutsch definiert und wahrnimmt, sehen sich als benachteiligt an. Und das auch noch sogar in der jüngeren Generation eher als in der älteren Generation.
Eine Ursache, es gäbe zu wenige ostdeutsche Erfolgsgeschichten.
Wir konnten ganz klar zeigen in einer sehr groß angelegten Elitestudie, dass Ostdeutsche in den Top-Führungspositionen in der Gesellschaft stark unterrepräsentiert sind, auch immer noch bis in die Gegenwart. Man hat ja immer gedacht, das gleicht sich irgendwann an.
Werden wir das DDR-Erbe niemals los? Geschichte wirkt nach. Aber die Perspektive kann sich ändern.
Wir sollten viel stärker uns auf diejenigen im Osten konzentrieren. Das sind nämlich 2/3 der Menschen, die dort leben, die hinter der freiheitlichen Demokratie stehen, die sich alltäglich in Ehrenämtern für die Demokratie in Ost wie West engagieren. Und dazu gehörte eben auch, dass diese Menschen viel stärker auch in die mediale Öffentlichkeit gerückt werden sollten.
Horizonte öffnen, so heißt das Motto für die Feier in Hamburg. Horizonte öffnen? Vielleicht auch ein gutes Motto für die Debatte um Deutschlands Osten und Westen. 33 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Und für die Feierlichkeiten zur deutschen Einheit ist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in Hamburg und zuvor zu uns ins Studio gekommen. Willkommen, Herr Bundespräsident. Danke für den Besuch.
Guten Abend, Frau Miosga. Ich freue mich sehr über die Einladung. Danke.
Wir freuen uns. Herr Steinmeier, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung. Kann ich leider immer noch nicht sagen, wie geht's eigentlich Deutschland? Die Frage müsste doch immer noch lauten, wie geht's Ost mit West und andersrum?
So würde ich die Frage nicht stellen, mit Verlaub, sondern ich glaube, dass der 3. Oktober immer ein Dreifaches hat. Der ist Erinnerung und ja, er ist auch Bilanz, aber vor allen Dingen und immer mehr der Blick auf den Horizont. Und wenn ich zu der Erinnerung komme, so finde ich, gibt es vielleicht einen unterschiedlichen Blick der Generationen auf diesen 3. Oktober. Diejenigen, die den Kalten Krieg noch miterlebt haben, diejenigen, die die deutsche Teilung miterlebt haben, mindestens die werden verstehen, warum ich sage, es muss so sein, dass wir an diesem 3. Oktober an diejenigen erinnern und diejenigen würdigen, die die Mauer zu Fall gebracht haben, diejenigen in Plauen, in Leipzig, an vielen anderen Orten in der damaligen DDR, die den Mut hatten, aufzustehen, Widerstand geleistet haben, nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur und ein Unterdrückungsregime beseitigt haben. Das ist das eine.
Ich frage das deswegen, weil es nach 33 Jahre später in der aktuellen Umfrage 60% der Deutschen sagen, es überwiege immer noch das Trennende, denn das Einende. Und mich würde interessieren, glauben Sie, es liegt auch daran, dass wir vielleicht die große Chance verpasst haben, dass auch der Westen nach der Wiedervereinigung sich hätte verändern müssen?
Der Westen hat in der Tat nicht die Notwendigkeit gesehen, sich zu verändern. Und das ist ein Teil des Dilemmas, über das wir reden. Deutsche Einheit bleibt eine Aufgabe. Sie ist nicht abgeschlossen. Aber sie verträgt auch durchaus eine selbstkritische Bilanz. Und zu dieser Bilanz gehört auf der einen Seite, wenn Sie heute durch die östlichen Bundesländer fahren, Sie sehen viel Infrastruktur, die teilweise besser, mindestens so gut ist wie im Westen unseres Landes. Endlich, kann man sagen, sind auch die Rentenwerte angeglichen. Wenn man die Haushaltseinkommen vergleicht, liegen wir im Osten ungefähr bei 90% der Haushaltseinkommen, wie sie im Westen sind. Wir kommen von 60%, also eine deutliche Anhebung. Und die Arbeitslosigkeit, das ist jetzt noch so auf niedrigem Niveau, 1 bis 1,5% Unterschied. Würde man nur diese Bilanz betrachten, müssten wir eigentlich sagen, die Dinge sind doch eigentlich ziemlich in Ordnung. Wir haben viel geschafft. Und ich bin in der Tat, wir sollten das nicht kleinreden. Oder wie ich bei dieser Gelegenheit immer sage, wir haben viel mehr geschafft, als wir glauben, aber nicht so viel, wie wir eigentlich könnten. Und deshalb gehört zu der ganzen Erklärung eben auch nicht nur diese Bilanz, sondern ich war als in Westdeutschland Geborener 8 Jahre lang Abgeordneter in Ostdeutschland. Ich habe in der Zeit viel gelernt und ich habe vor allen Dingen gelernt, es geht nicht nur um das Materielle, sondern es geht um das Gefühl, gleichwertig zu sein. Und da gibt es Unwuchten. Wenn wir die Anzahl von Ostdeutschen etwa in Führungspositionen betrachten, so ist das vielleicht in der Politik einigermaßen gelungen, überhaupt nicht in Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und auch der Medien, wenn ich das so freimütig sagen kann. Viele Ostdeutsche haben das Gefühl, dass sie nicht gehört und nicht gesehen werden, dass ihre Geschichten nicht Teil einer gemeinsamen deutschen Geschichte geworden sind und dass es im Westen auch nicht wirklich Interesse an ihren Biografien gegeben hat, sondern dass es immer das Signal gegeben hat, so fühlen sie sich oder fühlen sich viele Ostdeutsche, ihr habt eben ein falsches Leben gelebt. Und ich glaube, darüber müssen wir noch einmal selbstkritisch mit uns allen, auch die Westdeutschen, ins Gericht gehen. Und in der Tat, die ostdeutschen Geschichten müssen mehr Teil unserer gemeinsamen Geschichte werden.
Vielleicht resultiert auch daraus ein bisschen eine bemerkenswerte, wenn nicht besorgniserregende Entwicklung. In Deutschland ist nicht einmal die Hälfte der Menschen mit der Funktionsfähigkeit der Demokratie zufrieden. Im Osten sind es noch deutlich weniger. Ist das auch das Verschulden der Politik, die die Ohnmacht und die Ängste nicht gesehen hat, vielleicht auch nicht sehen wollte?
Wenn sich solche Entwicklungen ergeben, kann Politik daran nicht unschuldig sein. Und deshalb betrachte ich mit ebenso viel Sorge wie viele anderen das, was sich in diesen Umfragen ja durchaus abbildet. Distanz zu den demokratischen Institutionen, vielleicht auch Unzufriedenheit mit Politik insgesamt. Und da liegt ganz ohne Zweifel eine Aufgabe für Politik. Die wird auch nicht über den Tag, über die nächste Woche, den nächsten Monat hinweg erledigt sein. Es wird sich auch nicht korrigieren mit einer einzelnen Gesetzgebung, sondern hier müssen wir in der Tat zeigen, dass wir die Menschen ernst nehmen, dass wir die Themen abbilden, die die Sorgen der Menschen tatsächlich ausmachen. Ich will Ihnen eins sagen, ich fühle meinen Verdacht bestätigt, dass wir über den Ost-West-Unterschied, dass wir unter dieser Überschrift noch etwas ganz anderes thematisieren, was vielleicht in den nächsten Jahren noch drängender wird. Das ist der Stadt-Land-Unterschied. Das ist nicht ganz zufällig, weil wenn wir die Verhältnisse betrachten, leben eben im Osten viel mehr Menschen im ländlichen Raum als im Westen. Und Sie wissen, ich habe vor einigen Jahren schon die Entscheidung getroffen, dass ich regelmäßig zu bestimmten Zeiten mich ausklinke aus dem Selbstgespräch in der Hauptstadt, in die Region, für 3 Tage in eine Kleinstadt gehe und dort tief eintauche in die Debatten. Zufällige Begegnungen, geplante Debatten, Marktrundgänge, vieles, vieles andere mehr, was sich mittlerweile eingeübt hat. Und ich stelle eben Ähnlichkeiten fest, was den ländlichen Raum angeht. Die Tatsache, dass Vereine sterben, dass der Ort nicht mehr so belebt ist, dass die letzte Kneipe weg ist, dass die Wege zu den Schulen und Ärzten viel weiter geworden sind. Das sind Ähnlichkeiten zwischen den ländlichen Räumen im Westen wie im Osten. Und ich glaube, da müssen wir in der nächsten Zeit genauer hinschauen. Ich finde,
ich würde gerne es an einem Beispiel festmachen. Ja. Und wenn Sie viel in den ländlichen Räumen unterwegs sind, dann werden Sie diese Klagen kennen.
Ja.
Seit mehr als einem Jahr inzwischen klagen Bürgermeister aller Couleur, aller Parteien darüber, dass bei der Migration gar nichts mehr funktioniert, dass sie am Ende ihrer Kräfte und Kapazitäten sind. Das ist auch ein Verschulden der Politik. Und meine Frage wäre, hätte die Politik und hätten nicht auch Sie früher und ehrlicher über dieses Problem reden müssen?
Wissen Sie, ich bin ja schon einige Tage in unterschiedlichen Funktionen in der Politik und ob Sie es glauben oder nicht, ich war bei dem Asylkompromiss 1992, 1993 in den Verhandlungen beteiligt, nicht als Politiker, sondern als Mitarbeiter in der Staatskanzlei in Hannover. Und ich fühle mich an vieles erinnert, wie in der damaligen Zeit. Die Überlastungssignale, die von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern kamen, die dann dazu geführt haben, dass die Politik handelt. Und die Erwartung haben die Menschen in der gegenwärtigen Situation auch. Ein erster Schritt ist getan mit der Zustimmung der Bundesregierung zu der sogenannten Krisenverordnung. Aber wir müssen noch einiges mehr erinnern, finde ich, wenn wir an diese Jahre 1992, 1993, an den sogenannten Asylkompromiss zurückdenken. Das ist erstens anzuerkennen, dass die Ankunftszahlen runter müssen. Wir müssen die sogenannte illegale Migration müssen wir eindämmen.
Braucht es dafür eine Begrenzung, Herr Bundespräsident? Es gibt ja jetzt schon diverse auch Politikgrößen wie Wolfgang Schäuble, die eine komplett andere Asylpolitik fordern. Zu nennen wäre natürlich auch Ihr Vorgänger, Altbundespräsident Joachim Gauck, der sehr deutliche Worte gefunden hat und gesagt hat, eine Begrenzung sei politisch geboten. Und nun warten alle darauf, was Sie dazu sagen. Brauchen wir eine Begrenzung der Migration in Deutschland?
Ich will vielleicht mal an eines erinnern, was Sie vielleicht nicht mehr in Erinnerung haben. Ich habe 2016 und 2017 in einer Phase, in der wir mehr als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen haben, einen Beitrag, ich glaube, im Spiegel geschrieben, in dem ich gesagt habe, Deutschland wird an dieser 1 Million Flüchtlinge nicht zugrunde gehen. Das werden wir schaffen. Aber wir können das nicht jedes Jahr schaffen. Daraus können Sie entnehmen, ich habe frühzeitig darauf hingewiesen, dass wir mit diesen Größenordnungen nicht jedes Jahr umgehen können. Nun haben wir in diesem Jahr wahrscheinlich etwa 300.000, 350.000 Flüchtlinge zu erwarten. Aber das ist eine Zahl, die kommt eben obendrauf auf die 1 Million Flüchtlinge, die wir aus der Ukraine aufgenommen haben. Deshalb muss die Politik über Maßnahmen nachdenken, wie wir Migration eindämmen. Und den kommunalen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern die Unterbringung und die Betreuung der Flüchtlinge erleichtern helfen. Ich glaube,
es gibt ganz konkrete Maßnahmen. Die Forderungen gehen von mehr Kontrolle an den Grenzen, Zurückweisung an den Grenzen, deutlich niedrigere Sozialleistungen. Aus Ihrer Sicht, Sie mischen sich nicht in die Politik ein, aber müssten Sie sagen, Deutschland, wir müssen Deutschland unattraktiver machen für Migranten?
Ich würde es so nicht sagen, aber selbstverständlich gehört für mich zu dem gesamten Spektrum, dass wir erstens unsere nationalen Möglichkeiten nutzen, dass wir die nationalen Möglichkeiten einbetten in eine europäische Lösung, denn wir sind nicht allein. Und wenn Flüchtlinge zu uns kommen,
bitte. Sie wissen eine europäische Lösung. Daran basteln wir schon sehr lange und es dauert sehr lange. Und im Moment sind die Nöte der Kommunen so groß, dass es jetzt Antworten braucht. Darf ich die Frage nochmal stellen? Darf ich die Frage nochmal stellen?
Natürlich.
Braucht es eine Begrenzung der Migration in Deutschland?
Es braucht eine Begrenzung. Es braucht eine Begrenzung der Zahlen. Ob Sie jetzt eine konkrete Zahl von mir hören wollen, ob die bei 200.000 oder 500.000 oder 800.000
liegt. Die Union fordert ja wieder 200.000.
Darauf bitte ich die Antwort von der Politik zu erwarten. Wir brauchen eine Begrenzung der Zugänge. Das ist keine Frage. Nur, ich finde, auch Medien müssten darauf hinweisen, dass diese Begrenzung am Ende nur zu erreichen sein wird, wenn wir mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten Außengrenzkontrollen machen, wenn wir es hinkriegen, dass diejenigen, die keine oder kaum eine Chance auf Asyl im eigenen Lande haben, das Prüfungsverfahren an den Außengrenzen machen und damit dann auch von dort aus abgeschoben werden. Wenn wir diese Regelung hinkriegen, und auf dem Weg sind wir ja Gott sei Dank inzwischen, dann werden sich auch die Ankunftszahlen in Deutschland verringern. Das ist ein mühsames Geschäft, aber wir sollten darauf verzichten, das ist auch mein Plädoyer, diese Debatte mit Überschriften zu diskutieren, die suggerieren, als gäbe es den einen Hebel, mit dem das Problem morgen verschwunden
ist. Das wissen wir alle, dass es ihn nicht
gibt.
Aber in den Umfragen erfahren wir auch, dass die Menschen, die die AfD wählen, sagen, ich mache das, weil die benennen diese Probleme. Und deswegen beharre ich auf der Begrenzung. Es ist doch wichtig, das zu benennen und es zu sagen.
Ich glaube, wir reden jetzt über eine Politik, die gar nicht belehrt werden muss darüber, dass wir eine Begrenzung und eine Verringerung der Ankunftszahlen brauchen. Mhm. Die Politik muss jetzt entscheiden, mit welchen Instrumenten, mit welchen Stellschrauben sie das hinkriegt. Und mein Plädoyer ist eher, dass wir dafür sorgen, dass hier Bund, Länder und Gemeinden wirklich gemeinsam handeln. Sonst wird das nicht gehen. Wir sind gegenwärtig noch in einer Wahlkampfphase in Hessen und in Bayern. Ich hoffe sehr, wenn das hinter uns liegt, dass dann wieder ein Klima entsteht, indem die demokratischen Parteien untereinander zu Verständigungen kommen. Ist das nicht der Fall und bleibt das ein Thema, was zwischen den großen demokratischen Parteien im Bundestag, in den Landtagen ein ewiges Streitthema braucht, dann werden andere davon profitieren.
Vor allem dieses Thema, die Migration, macht die AfD inzwischen in den bundesweiten Umfragen zur zweitstärksten Kraft. Warnen Sie uneingeschränkt davor oder sagen Sie auch, naja, wir werden uns ein Stück weit daran gewöhnen müssen, denn Sie sind ja auch der Bundespräsident derer, die die AfD wählen.
Mir macht Sorge, was sich in diesem Land verändert. Und das sind gar nicht so sehr, oder ich sage besser, nicht nur Umfragesituationen. Nicht alle, die im Augenblick in den Umfragen auftauchen, sind Extremisten. Sondern viele von denen wollen ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen. Und ich sage zunächst mal, ich habe ja Verständnis dafür, dass man in einer Demokratie auch seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt. Ich habe, um das ebenso deutlich zu sagen, kein Verständnis dafür, dass man seine demokratische Stimme gebraucht, um Vorstellungen oder Bewegungen zu unterstützen, die auf der Grundlage der Verachtung der Demokratie bestehen. Und deshalb plädiere ich sehr dafür, mit der eigenen Stimme verantwortungsvoll umzugehen.
Herr Bundespräsident, ich bedanke mich sehr für den Besuch im Studio.
Dankeschön.
Dass sich heute die EU-Außenministerinnen und Minister zum allerersten Mal in der Ukraine trafen, sollte vor allem eine Botschaft transportieren. Wir unterstützen weiter unverbrüchlich die Ukraine und das Ziel, dass sich die EU eines Tages, so wie es Annalena Baerbock heute formulierte, von Lissabon bis nach Luhansk erstrecke. Doch dieses historische Treffen konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass inzwischen nicht mehr alle Länder so geschlossen hinter der Ukraine stehen, wie die Damen und Herren heute hier in Kiew. Wassili Golot.
Alle 27 EU-Staaten an einem Tisch, in der ukrainischen Hauptstadt. Von einem solchen Bild haben sie in Kiew lange geträumt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass der Außenministerrat außerhalb seiner gegenwärtigen Grenzen zusammenkommt. Aber innerhalb der zukünftigen EU-Grenzen. Mit diesem Wunsch ist der ukrainische Außenminister nicht allein.
Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union, in unserer Gemeinschaft der Freiheit. Und die wird sich bald erstrecken von Lissabon bis Luhansk.
Luhansk im Osten der Ukraine ist seit 2014 besetzt und fest in russischer Hand. Um die Kontrolle zurückzuerlangen, benötigt die Ukraine mehr militärische Unterstützung. Doch wie viel mehr Unterstützung es geben wird, ist nicht gewiss. Grund ist auch der politische Haushaltsstreit in den USA. Zwar haben Republikaner und Demokraten eine Übereinkunft getroffen, um einen Shutdown zu vermeiden. Im US-Übergangshaushalt sind derzeit jedoch keine Hilfen für die Ukraine vorgesehen.
45 Tage haben die Amerikaner noch Zeit. Ich hoffe, dass wir sie auch überzeugt bekommen, weiter mitzumachen. Aber das heißt auch, dass wir als Europäische Union mehr machen müssen.
Doch so richtig geeint wirkt auch die EU nicht. Beim historischen Treffen lässt sich zum Beispiel der Minister aus Ungarn vertreten, ein EU-Staat, der die Ukraine-Hilfen regelmäßig blockiert. Auch Polens Außenminister lässt sich entschuldigen. Und dann ist da noch der Wahlsieg des russlandfreundlichen Kandidaten Fico in der Slowakei am Wochenende. Viele Botschaften, die aus Brüssel, Washington und von anderswo versendet wurden, haben die Macht, Zweifel zu säen, ob wir das alles überhaupt ernst meinen. Und ich hoffe, dass das heutige Treffen die Zweifel beseitigen kann und die klare Botschaft sendet, dass Europa an der Seite der Ukraine steht, bis zu ihrem Sieg. Gemeinsames Gedenken an die ums Leben gekommenen ukrainischen Soldaten. Die EU-Außenminister wollen die Ukraine weiter bei der Verteidigung gegen Russland unterstützen, unter anderem mit mehr Geld für Waffen und mit mehr militärischer Ausbildung. Ich verstehe, dass das keine großen Nachrichten sind. Aber dasselbe zu tun, und zwar mehr davon und schneller, um mehr und schneller zu helfen, ist das, was die Ukraine braucht. Nach dem historischen Treffen hofft die Ukraine nun auf eine historische Zusage. Im Dezember will die EU über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen entscheiden.
Ja, fragen wir noch mal nach bei unserem Korrespondenten in Kiew. Wassili, nun werden ja nicht nur in Ungarn und Polen, sondern jetzt auch in der Slowakei Stimmen laut, die die Ukraine womöglich nicht mehr uneingeschränkt unterstützen wollen. Wie hat sich das heute bei der Atmosphäre bemerkbar gemacht?
Zunächst einmal gab es überdurchschnittlich viele Solidaritätsbekundungen. Heute Morgen, als die Außenministerinnen und Außenminister mit uns gesprochen haben, haben alle betont, wie wichtig es ist, jetzt an der Seite der Ukraine zu stehen. Und zwischen den Zeilen wurde aber deutlich, dass natürlich auch die Sorge da ist vor diesen Tendenzen, vor einer möglichen Spaltung. Und deswegen hat der ukrainische Außenminister auch sehr, sehr klare Worte gefunden. Er hat gesagt, das ist das, was Russland wolle. Das ist das Narrativ, das Russland verbreite. Und die Tatsache, dass 27 EU-Staaten in Kiew mitten im Krieg vertreten sind, dass sie hierher kommen, wichtige Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, das zeige doch, wie nah man aneinander sei, wie wichtig die Zusammenarbeit für alle sei. Und deswegen wollte weder Dmytro Kuleba noch Josep Borrell etwas von dieser Spaltung hören. Beide haben ganz klar betont beim Abschluss, dass es auch in Richtung EU-Beitritt einen guten Prozess gebe.
Danke, Wassili, nach Kiew.
Gerne.
Und Susanne macht weiter mit weiteren Nachrichten des Tages.
Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die ungarische Biochemikerin Kotalin Koriko und den US-amerikanischen Immunologen Drew Weissman. Die beiden haben gemeinsam die Grundlagen für die genbasierten mRNA-Impfstoffe geschaffen, die unter anderem gegen das Coronavirus entwickelt wurden. Das Nobelkomitee schrieb in seiner Begründung, das Verfahren sei von großer Bedeutung für die Rettung von Leben. Viele Arztpraxen in Deutschland sind heute geschlossen geblieben. Die niedergelassenen Ärzte protestierten damit gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Sie bemängeln unter anderem zu viel Bürokratie, eine zu geringe Finanzierung durch die Kassen und Nachwuchsmangel. Bei Krankenkassen und Patientenschützern stießen die Aktionen auf Kritik. Die Kassen verwiesen auf kürzlich beschlossene Honorarerhöhungen von 1,6 Milliarden Euro. In New York hat ein weiterer Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump begonnen. Diesmal geht es um Immobiliengeschäfte. Trump soll den Wert seines Unternehmens in betrügerischer Absicht falsch angegeben haben, um leichter an Kredite zu kommen. Generalstaatsanwältin James fordert deshalb ein Bußgeld von 250 Millionen US-Dollar. Außerdem will sie erreichen, dass Trump in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Die Finanzaufsicht BaFin hat wegen anhaltender IT-Probleme bei der Postbank einen Sonderbeauftragten für den Mutterkonzern Deutsche Bank ernannt. Seit Monaten können viele Postbankkunden unter anderem nicht auf ihre Konten zugreifen oder EC-Zahlungen und Überweisungen durchführen. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die obersten Finanzaufseher der BaFin verlieren die Geduld mit der Deutschen Bank. Sie setzen dem größten deutschen Geldhaus einen Aufpasser zur Seite, damit zügig die Interessen der Verbraucher geschützt werden. Dabei geht es um 12 Millionen Kunden bei der Tochter Postbank und 7 Millionen Kunden bei der Deutschen Bank, die wegen der Zusammenlegung der IT-Systeme der beiden Häuser unter den massiven Problemen leiden. Besonders heikel auch bei sogenannten Pfändungsschutzkonten, mit denen hochverschuldete Menschen ihr Existenzminimum für Miete und Essen decken, traten Probleme auf. Zudem konnten Hypotheken nicht ausgezahlt werden, sodass Kunden Immobiliengeschäfte nicht abwickeln konnten. 400 Serviceberater seien eigens neu eingestellt, so Deutsche Bankchef Christian Sewing, der sich bei den Kunden entschuldigt hat. Die vollständige Problembehebung könnte dennoch bis Ende des Jahres dauern.
Wir haben zu Beginn der Sendung Hamburg beim Feiern der Deutschen Einheit zugesehen. Nur wenige Meter davon entfernt stößt man am Bahnhof auf die dunklen Orte der Hansestadt. Nun gehören in den allermeisten Städten Bahnhöfe nicht unbedingt zu den saubersten und heimlichsten Orten. In Hamburg jedoch geht es nicht um Müll, sondern um zunehmende Verwahrlosung. Hier gibt es unzählige Drogenabhängige, viele davon Crack-süchtig. Crack ist eine rauchbare Form des Kokains, die weniger teuer ist und von heute auf morgen stark abhängig macht. Hier am Bahnhof erhalten die Süchtigen Hilfe. Angela Fusi war mittendrin in der Hamburger Crack-Szene und hat einen Mann getroffen, der bereit war, seine Geschichte zu erzählen.
Sichtbares Elend. Suchtkranke Menschen, oft sind hier Hunderte. Die Gegend um den Hauptbahnhof, Hamburgs Drogenzentrum. Er ist einer von ihnen. Yilmaz, 50 Jahre alt, obdachlos, schwer abhängig von Crack. Angefangen hat alles mit Heroin. Aus Spaß mit Kumpels genommen und nie wieder aufgehört. Damals war er 17.
Ich war plötzlich ein ganz anderer Mensch. Es war warm und ich fühlte mich einfach top. Als wäre ich einen halben Meter über der Erde und die gesamte Welt gehört mir. Aber das, was ich heute nach über 30 Jahren Sucht, ich suche ja immer noch den gleichen Kick, den ich damals hatte, finde ich nicht.
Seine Welt zerbricht, wie auch das Verhältnis zu seinen Eltern.
Ich habe meine Mutter, ich liebe meine Eltern über alles. Und manchmal habe ich sie 5-6 Jahre lang nicht gesehen. Und das alles nur wegen diesem Scheißzeug. Und irgendwann habe ich angefangen, den Stein zu konsumieren, dann ging alles den Bach ab. Dann ging das nur noch Knast, Drop, rein, raus, rein, raus. Ja.
Stein, der Straßenname für Crack. Und mit Drop meint Yilmaz das Drop-In, die Hilfeeinrichtung am Bahnhof, an der sich alle treffen. Hier gibt es saubere Spritzen, Essen, Beratung, Medikamente.
Unser Anliegen ist natürlich, dass Menschen, die drogenabhängig sind, diese Phase ihres Lebens möglichst gesund überleben. Dabei unterstützen wir eben durch unsere niedrigschwelligen Hilfen und wir wollen ihnen aber auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man aus diesem Kreislauf der Sucht einen Ausstieg finden kann.
Auf dem Platz vor dem Drop-In kauft Yilmaz sein Crack. Von welchem Geld erzählt er nicht. Auch will er vor der Kamera nicht rauchen, obwohl er sonst alle 10 Minuten einen Zug nimmt. Die Scham ist zu groß. Die Gegend war früher sein Wohnzimmer. Heute kommt er nur noch selten her. Er hat Angst.
Da gehen so viele Leute auf die anderen los. Ne? Manche Nationalitäten haben es ja drauf, ne? Immer zu 6 oder zu 7 auf eine Person loszugehen. Dann werden die Leute, stechen sich halt gegenseitig ab, wegen Feuerzeug, 2 Euro.
Es wird immer angespannter, immer brutaler. Während Corona durften sich die Suchtkranken nur hier versammeln und sie sind geblieben. Die Polizei toleriert das, greift nur im Notfall ein. Warum sowas direkt im Zentrum?
Wenn man die Menschen sieht in ihrer körperlichen Verfassung, dann weiß man auch, dass sie keine weiten Wege gehen werden. Und dann geht es darum, sie dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten.
Beim Drop-In verstehen sie aber auch die Anwohner und Touristen, denen dieses Elend oft zu viel ist.
wenn die Kleidung sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn sie Verbände haben, wo sozusagen ja, der Eiter durchkommt und man neben so einer Person dann dort an der Fußgängerampel steht, das löst natürlich sehr unterschiedliche Reaktionen auf. Von bis, ich will das hier nicht sehen, von wie, ist es unerträglich, was kann man tun?
Unerträglich ist es auch für Yilmaz. Er will weg von den Drogen. Nur wie?
Man muss diesen Schritt selbstständig machen. Egal wie oft man zu mir sagt, Yilmaz, lass es, lass es, lass es. Wenn es hier oben nicht Klick macht, bringt das alles nichts.
Die Sucht nach Crack ist größer als sein Wille. Den Weg raus schaffen selbst mit Hilfe nur wenige.
Richard III. Soll ein finsterer Fiesling gewesen sein, ruchlos und selbstherrlich. Hat er doch tatsächlich dafür gesorgt, seine eigenen Neffen um die Ecke zu bringen, weil sie seinen Thronanspruch gefährdeten. Obwohl bis heute nur wenige seiner Untaten bewiesen sind, hätte dieser Mann schon damals eine Agentur zum Aufpolieren seines Images gebraucht. 1485 fand er auf dem Schlachtfeld den Tod, aber erst vor gut 10 Jahren entdeckte man seinen Leichnam. Die Geschichte einer aufwendigen Suche und dieses überraschenden Fundes erzählt nun der Film The Lost King. Klaus Lesch hat ihn gesehen.
Und darum, weil ich kein Verliebter sein kann, bin ich gewählt, ein Bösewicht zu werden.
Es ist der Theatermoment, in dem Philippa Langley König Richard III. Verfällt. Sie spürt, dass Shakespeare diesem Monarchen Unrecht getan hat. Sie kennt das, auch sie fühlt sich oft nicht genug gewürdigt. Philippa gibt ihren Marketingjob auf, liest sich ins Leben des Königs ein und schließt sich seinem Fanclub an, der Richard III Society.
Ich würde ihm gern meinen Respekt erweisen und eines Tages vielleicht sein Grab besuchen.
Das wird wohl schwierig. Das geht ganz.
Nun hat sie eine Mission. Philippa will Richards Überreste finden. Sie ist so besessen von diesem König mit dem üblen Ruf, dass er ihr sogar erscheint und sie wie ein Psychiater analysiert.
Selbst aus meiner Perspektive wirkt das allmählich ein bisschen wie eine krankhafte Obsession.
Haben Sie das wirklich gerade gesagt?
The Lost King verfügt über viel subtilen Witz. Regisseur Stephen Frears spart auch Philippas schrullige Seiten nicht aus. Ohne die hätte sie vermutlich nicht durchgehalten. Philippa nervt Archäologen und Historiker, bekommt so aber auch gute Tipps.
Suchen Sie eine Freifläche.
Okay, danke.
Auf einer solchen Freifläche, einem Parkplatz, überfällt Philippa eine jähe Ahnung. Steht das R vielleicht für Richard?
Könnten Sie mir erklären, was es mit diesen Buchstaben auf sich hat?
Das bedeutet reserviert.
Peinlich, und doch spürt Philippa, unter diesem Parkplatz werden sich Richards Gebeine finden. Sie sammelt Geld für die Ausgrabung, bindet Wissenschaftler ein, die sie lange belächelt haben. So siegt die Intuition der Amateurin über die Intelligenz der Akademiker. Was von Richard übrig blieb, wird schließlich in der Kathedrale von Leicester beigesetzt. Eine Art Heimkehr nach gut 500 Jahren.
The Lost King kommt am Donnerstag in die Kinos und jetzt buddelt Claudia für uns noch das Wetter für morgen aus.
Ja, Karin, da muss ich gar nicht mal tief graben. Das liegt ganz weit an der Oberfläche. Und es wird deutlich kühler. Und Sie sehen auf dem Strömungsfilm jetzt auch, dass es morgen heftigen Wind geben wird. Also die Pfeile hier bewegen sich sehr schnell morgen mit Durchzug einer Kaltfront. Zum Teil stürmische Böen, Sturmböen. Auch am Mittwoch bleibt es an Nord- und Ostsee bei kräftigem Wind. Und hinter diesem Tief, das da über uns hinwegzieht, werden die Temperaturen deutlich gedämpfter sein. Als im Moment sah man eben auch an dieser gelben Farbe. Also von Rot wird's gelb. Heute gab es an 68 Stationen einen neuen Rekord für Anfang Oktober, was die Temperaturen angeht. Morgen dann mit Durchzug der Front, stürmische Böen, Sturmböen, vor allem über der Mitte, dann auch weiter in den Südosten Bayerns sowie Richtung Sachsen. Da kommt das Ganze erst am späteren Abend an. Sonst sind es starke und zum Teil auch stürmische Böen. Jetzt in der Nacht breiten sich so langsam aber sicher aus Nordwesten die Wolken der Kaltfront aus. Nach Süden hin lange Zeit sternklar oder locker bewölkt. Nebel kann sich an Donau und Bodensee bilden. Und morgen kommt dann die Front hereingezogen, verstärkt sich auf dem Weg nach Südosten. Wie gesagt, Sturmböen können dabei sein, auch mal kräftige Regengüsse und Blitz und Donner. Dahinter lockert es dann schon wieder auf. Gegen Abend kommt das Ganze auch im Südosten Bayerns und in Sachsen an. Die Temperaturen in der Nacht in Bayern zum Teil nur 7 bis 12 Grad, den Rhein entlang örtlich eine tropische Nacht. Da steigen die Temperaturen in der Nacht sogar noch mal an. Morgen Nachmittag dann am längsten noch trocken in Richtung Bayern und Sachsen. Deswegen dort die höchsten Temperaturen mit 27 bis 30 Grad. Hinter der Front deutlich kühlere Luft mit 18 bis 22 Grad. Und die Tage danach gibt es vor allem nach Norden hin dichte Wolkenfelder und etwas Regen. Sonst immer mal wieder sonnige Abschnitte. Aber Temperaturen deutlich gedämpfter. So 20, 22 Grad gibt es dann noch.
Das klingt doch schon so langsam nach Herbst. Danke, Claudia Kleinert, für die Aussichten. Und mit denen sind wir für heute durch und empfehlen die anschließende Reportage,
in der es um den Kampf russischer Journalisten für die Wahrheit geht.
Wir sehen uns morgen wieder und wünschen Ihnen erstmal einen schönen Feiertag morgen.
Bis dann. Tschüss.